Ihr Lieben, voll schön hier zu sein und euch zumindest digital zu sehen. Die meisten, glaube ich, kennen mich noch. Ich freue mich hier eben so mit den Leuten hier unterwegs zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich habe so ein paar Macken. Und unter anderem, ich liebe Hotdogs. Ey, kein IKEA-Besuch ohne Hotdog. Also manchmal fahre ich zu IKEA nur, um Hotdog zu essen, nicht um Möbel zu shoppen. Ist viel günstiger, Leute. Viel, viel günstiger, Hotdog zu essen bei IKEA, als Möbel einzukaufen. Nur so als Tipp. Der Joni hat es gerade schon erzählt. Der hat hier so ein leckere Hotdog, ne, mitgebracht. Hotdog mit Röstzwiebeln, Essiggurken und so weiter. Und ganz viel Soße. Alter Schwede, da kann man gar nicht anders, als genüsslich reinzubeißen. Oh. Mmh. Oh. Köstlich, sage ich euch. Falls ihr einen Hotdog gerade zur Verfügung habt, dann beißt du ruhig rein. Ihr seid da stumm geschaltet, das hört man dann, dieses Schmatzen nicht. Bei mir ist ein bisschen anders. Mmh. Übrigens, die besten Hotdogs gibt es in Münster. Da habe ich mal einen Laden entdeckt. Über 30 verschiedene Hotdogs. Okay, mit Sauerkraut, Chili, überbacken, boah, der Traum von einem Laden. Vielleicht fragst du dich jetzt, was erzählt dieser Typ jetzt gerade über Hotdogs und was hat es mit dem CV-Abend zu tun? Ich habe euch heute eine Bibelstelle mitgebracht, die ist wie ein Hotdog aufgebaut. Und ich möchte das an einem normalen Hotdog eben kurz erklären. Also ein Hotdog besteht aus einem Brötchen, schlapprigen Brötchen und einem Würstchen. Okay? Das ist so das Basic. Und so funktioniert das. Du kannst übrigens auch ein vegetarisches Würstchen nehmen. Da bin ich gar nicht so kleinlich. Aber das beide gehört zusammen. Okay? Also du kannst nicht sagen, okay, ich nehme nur das Brötchen. Das wird total langweilig. Und ein Würstchen alleine ohne dieses Brötchen, das wäre dann ein Wiener Würstchen und nicht ein Hotdog. Okay? Das heißt, die zwei Sachen gehören zusammen. Und ich will das heute mit einer Bibelstelle verknüpfen. Ihr seid als Mitarbeitergemeinschaft die letzten Monate am Vaterherz Gottes gewesen. Also in diesem Dreieck Up, In und Out. Und da wart ihr praktisch mit dem Up unterwegs. Und der Olli hat im Januar diese Brücke geschlagen zwischen In, neues Thema und der Jahreslosung. Und ich darf da heute anknüpfen an diesem In, Thema In. In bedeutet der Blick nach innen, auf die Mitarbeitergemeinschaft, auf die Gemeinschaft, mit denen wir unterwegs sind. Ihr habt hier im Kornmarkt 5 Aufträge. Und die wurden damals so visualisiert mit einem Baum. Und wenn ihr euch an den Baum erinnert, dann sind die 2 Wurzeln dieses in persönlich glauben und in Gemeinschaft glauben. Und der Joni hat es gerade schon gesagt, es braucht diese Balance, als Gemeinschaft im Glauben unterwegs zu sein. Und es braucht diese Balance, auch persönlich im Glauben unterwegs zu sein. Also vergleichbar eben mit einem Hotdog, ne? Als Gemeinschaft unterwegs zu sein, persönlich unterwegs zu sein. Ich möchte euch heute einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium näher bringen. Und zwar 14. Kapitel, der hintere oder der zweite Teil des Kapitels. Es sind mehrere Geschichten, die der Evangelist Matthäus da erzählt. Aber sie führen oder sie passen total gut zusammen und sind eng miteinander verbunden. Ich skizziere das euch kurz, diese Geschichten, die da zusammenhängen. Jesus und seine Jünger erleben gerade eine Massenveranstaltung, die Speisung der 5000 Männer. Okay, das ist explizit so in der Bibel beschrieben. Ich weiß gar nicht, warum Matthäus das so betont. Vielleicht denkt er an all die Mütter, ne, die das vielleicht irgendwann mal lesen werden, denn Mütter sorgen sich immer um ihre Söhne, ob die jetzt genug zu essen haben. Und vielleicht wollte der Matthäus vermitteln, okay, die Männer sind satt geworden. Okay, aber es waren nicht nur Männer, sondern da waren auch Kinder und Frauen dabei. Also stellt euch das mal kleiner Rock im Park vor, ne? Und diese Menge hat Hunger irgendwann und dann passiert dieses Wunder. Die Leute werden satt. Die haben damals nicht Hotdogs verteilt, sondern Brot und Fisch, aber so ähnlich ungefähr. Vielleicht nochmal, versetzt euch mal in diese Situation, ne? Tausende von Menschen und die haben alle Hunger und irgendwie merkt man, okay, wow, wir haben gar nicht so viel zu essen oder sowas. Kriegt man das überhaupt hin? Und ich glaube, das ist vielleicht vergleichbar mit Tagescamp oder sowas, ne? Eine Menge, die total hungrig ist und ich bin ziemlich sicher, dass Beate und Thomas und all das gute Küchenteam jedes Mal total glücklich waren, wenn sie abends die Menge, die hungrige Menge gestillt haben und vielleicht nicht Speisung 5000, aber so ähnlich ungefähr. Die Geschichte geht dann weiter nach der Menschenmenge, nach dieser Rock im Park sozusagen, schickt Jesus die Leute heim und die Jünger, da befiehlt er ihnen, hey, steigt in das Boot und fahrt auf die andere Seite des Sees. Und er selber steigt auf einen Berg, um mit Gott allein zu sein, um zu beten. Wir überlesen diese Stelle ganz häufig, weil das, was danach kommt, ist total interessant und ein Highlight an Geschichten in der Bibel. Es geht nämlich da, wo Petrus über Wasser geht mit Jesus zusammen. Aber ich glaube, diese eine Stelle, wo Jesus eben sich auf den Berg zurückzieht, die ist extrem wichtig. Ein Bergerlebnis. Ich werde gleich nochmal drauf eingehen. Und zum Schluss der Geschichte, nachdem Petrus und Jesus eben das erlebt haben, sind sie auf die andere Seite des Sees gefahren, nach Genezareth, und haben dort wieder eine Großveranstaltung gemacht. Leute haben Jesus erkannt und die sind hingestürmt und haben Gemeinschaft gehabt. Also es war wieder eine große Gemeinschaft. Also wir haben hier eine Geschichte, wo Anfang und Ende Großgemeinschaft ist und dazwischen ein Berg und ein Seeerlebnis. So würde ich das, glaube ich, nennen. Das ist der Fokus für heute. Die Mischung zwischen Gemeinschaft im Glauben, aber auch persönliche Zeit mit Gott. Gemeinsam glauben. Ich glaube, dass wir als CVM-Gemeinschaft schon immer in dieser Richtung unterwegs waren. Wir sind eine Gemeinschaftsbewegung, von Anfang an gewesen. Wenn ich damals Conny Krietsch oder Helmut Arnert gehört habe, wie sie damals über die Gemeinschaft gesprochen haben, so damals von den jungen Männern, wo sie als junge Kerle dazugekommen sind, dann war genau die Gemeinschaft schlussendlich der Ort oder der ausschlaggebende Punkt, warum andere junge Männer damals wieder zu dieser Gemeinschaft dazugehören wollten. Die CVM-Gemeinschaft ist keine Bewegung für Einsiedler oder der Einsiedler oder der Eremiten, sondern es ist eine geistliche Gemeinschaftsbewegung. Als wir mit euch noch unterwegs waren, waren für mich so die Highlights Ostertagung oder Sommerfest am Rotsee. Das waren so für mich Highlights. Oder Jugendfreizeiten waren auch total intensiv. Blaue Nacht, wo man gemerkt hat mit einem Team, wow, wir haben ein Programm für hunderte von Menschen gestemmt. Oder auch Kleingruppen, wo man manchmal über Jahre mit den gleichen Leuten als Gemeinschaft unterwegs ist im Glauben. Vielleicht erleben wir zurzeit keine Speisung der 5000, das geht so nicht so gut digital, oder eben so Heilungsveranstaltungen wie jetzt in der Geschichte. Aber ich glaube trotzdem, dass wir eben eine Glaubensgemeinschaft sind und weiterhin zurzeit unterwegs sind, eben auch digital. Ich möchte euch jetzt gleich in die erste Breakout-Session schicken mit zwei Fragen. Das wird gleich nochmal auch jetzt auch im Chat angezeigt. Und zwar mit der Frage, was waren deine Highlights, wenn du mit anderen als Glaubensgemeinschaft unterwegs warst? Und die zweite Frage, wie hat es deinen Glauben beeinflusst? Also der Fokus auf Glaubensgemeinschaft. Hey, was waren so deine Highlights, wenn ihr mit vielen Leuten zusammen im Glauben unterwegs wart? Und wie hat es deinen Glauben beeinflusst? Gute Zeit und gute Gespräche. Bis gleich. Okay, willkommen zurück. Also wir kommen von dieser Gemeinschaft, das, was uns prägt und was uns extrem wichtig ist. Wir haben es in der Kleingruppe gerade auch nochmal gesagt, das pusht einen manchmal noch. Auf die ganze Zeit, wenn es nur so wäre, wird es wahrscheinlich auch sehr anstrengend sein. Aber so ausgewählte oder besondere Zeiten, wo wir als Gemeinschaft unterwegs sind, da nehmen wir immer ganz, ganz viel mit. Wie ist es, wenn man den anderen Schlenker macht zum persönlichen Glauben? Also auf der anderen Seite gemeinsam glauben und dann das Persönliche. Nach der Speisung der 5000 drängt Jesus seine Jünger in ein Boot zu steigen und auf die andere Seite des Sees zu fahren. Und er selbst zieht sich zurück und geht auf einen Berg, um ungestört zu beten. Was für ein Kontrast, oder? Von der Menschenversammlung hin in die Einsamkeit. Von Trubel und Lärm in die Stille. Ich glaube, für mich ist diese Stelle ein Schlüssel für geistliches Wachstum. Es braucht neben der Gemeinschaft auch die Stille, das Ungestörte, Ruhe, das Gebet, die Meditation, das Kontemplative, Exerzitien. Es braucht eine Glaubenszeit ohne Ablenkung. Ich war nach einer Jugendfreizeit immer total platt. Gar nicht so vielleicht äußerlich oder körperlich, sondern eher innerlich. Wieder runterzukommen von diesem High-Level-Gemeinschaftsgefühl, dann wieder runterzukommen und das andere Extrem zu erleben, diese Ruhe und Zweisamkeit mit Gott. Das habe ich wieder gebraucht. Denn darum geht es auf einem Berg, face-to-face mit deinem Schöpfer. Und so eine Bergzeit hat den Vorteil, dass du nach hinten blicken kannst, Rückblick, aber auch einen Ausblick wagen kannst. So eine Bergzeit mit Gott, das ist extrem cool und ich glaube, dass es da wichtig ist, seinen Zugang dazu zu bekommen. Und wir ticken sehr unterschiedlich, von daher gibt es nicht den einen Zugang, sondern es gibt, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Zugänge. Ich erlebe Menschen, denen es hilft, in die Stille zu gehen. Es gibt Menschen, die finden Zugang zu Gott, indem sie die Bibel studieren oder andere geistliche Bücher. Für manche ist Musik ein Weg, in die Zweisamkeit mit Gott zu kommen. Und andere können etwas oder sehr gut was mit Meditation anfangen, mit geistlichen Übungen. Was ist dein persönlicher Zugang zu Gott? Hast du ihn für dich schon entdeckt und bist du in diesem Zugang auch mit Gott unterwegs? Wir waren als Mitarbeitergemeinschaft im Herbst zusammen unterwegs, am Mitarbeiterwochenende, das war im Oktober möglich, kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber es war möglich und wir hatten das Thema Enneagramm. Ich weiß nicht, ob euch Enneagramm etwas sagt. Enneagramm ist eine alte, von den Wüstenvätern aus dem 8. Jahrhundert, eine Sicht auf die menschliche Persönlichkeit. Es werden 9 verschiedene Typen vorgestellt und das in einem geistlichen Kontext auch miteinander verbunden. Und da geht es nicht darum, dass man einen Menschen in eine Schublade steckt oder klassifiziert, sondern es geht darum, dass man ja das mit dem Glauben verknüpft, dass man die Stärken und die Schwächen aus einer geistlichen Sicht heraus irgendwie neu entdeckt. Und ich muss sagen, mich hat dieses Buch und dieses Thema dermaßen gepimpt. In den letzten Monaten hat mich ein Buch so sehr bewegt, weil ich gemerkt habe, wie genial das ist und wie geistlich das auch ist. Je besser wir unsere Persönlichkeit und den Zugang zu Gott kennen, desto leichter können wir feststellen, was wir gerade in der Situation brauchen und nötig haben. Ich habe für mich so die letzten Jahre 2 Sachen festgestellt, so im persönlichen Zeit mit Gott. Der Tag hat für mich 24 Stunden, wie bei euch, aber 45 Minuten sind für mich ganz besonders wichtig. Und zwar die Zeit zwischen 6 Uhr und 6.45 Uhr. Ich bin ein leidenschaftlicher Frühaufsteher und da bin ich zu Hause in unserem Haushalt alleine damit. Und das ist gar nicht so schlecht, denn in dieser Zeit zwischen 6 und 6.45 Uhr schlafen meine Mädels in der Regel. Und das ist meine Zeit, wo ich eintauche in Zweisamkeit mit Gott. Und das mache ich auf unterschiedliche Art und Weise. Ich lese manchmal Zeitschriften, ich lese Bibel, ich lese geistliche Bücher, ich gehe in die Stille, ich meditiere. Aber ich merke, dass wenn ich diese 45 Minuten am Tag nicht habe, dass mich das durcheinander bringt. Von daher eine besondere Zeit, die reserviert ist für diesen Zugang und für diese Zweisamkeit. Und das Zweite, was ich so die letzten Jahre festgestellt habe, dass Klöster ein ganz besonderer Ort auf dieser Welt sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich lebe in Würzburg in einer Stadt, die extrem mit Klöstern gesegnet ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Würzburg hat die größte Dichte an Klöstern pro Einwohner in ganz Deutschland, wenn nicht sogar auf der Welt. Wir haben 2 McDonald's, aber wir haben über 20 Klöster in der Stadt und in der Umgebung. Alter Schwede, da ist Rom neidisch auf uns. Und es ist total beeindruckend, weil diese Klöster, das ist nicht nur alles katholisch, sondern das sind Klöster und klösterähnliche Gemeinschaften. Und das ist evangelisch, katholisch, freikirchlich, alles. Irgendwie bündelt sich das bei uns. Und ich habe festgestellt, dass so einmal im Jahr mir das total gut tut für meine Beziehung zu Gott, für diese Zweisamkeit, in so ein Klosterleben einzutauchen, sich auf die Abläufe, die Gebetszeiten einzulassen und eben da bewusst diese Zweisamkeit mit Gott zu suchen. Und ich war bis jetzt nie in einem Kloster doppelt, sondern ich wechsle das immer. Und wenn es nach dem geht, dann müssen wir noch echt lange in Würzburg bleiben, bis ich alle Klöster in Würzburg und Umgebung mal abgeklappert habe. Meine 45 Minuten, 6 bis 6.45 Uhr und meine Klosterzeit, das ist so für mich, so würde ich sagen, das habe ich so als Zugänge so für mich besonders entdeckt. Was ist dein Zugang? Was ist deine Bergzeit mit Gott? Was ist die Zeit, wo du zurückblicken kannst oder auch nach vorne blicken kannst? Es gibt eben in dieser Geschichte dieses Bergerlebnis, aber es gibt auch ein Seeerlebnis. Die Jünger, Jesus sagt ihnen eben, sie sollen auf die andere Seite fahren. Und sie sind alleine unterwegs in der Nacht und sie kämpfen schwer gegen die Wellen, steht in der Bibel. Das war sicher keine entspannte Zeit. Es war nicht so romantisch, so nach dem Motto, okay, die Wellen wiegen mich jetzt in den Schlaf. Nein, die haben richtig zu kämpfen gehabt. Und in der Morgendämmerung passiert etwas. Morgendämmerung nebenbei ist eine ganz, ganz besondere Zeit, auch eine ganz besonders geistliche Zeit. Jesus ist in der Morgendämmerung auferstanden. Und wenn du Kummer hast und wenn du vor Kummer nicht schlafen kannst, dann ist es die Morgendämmerung in der Regel, wo du wach liegst. Von daher Dämmerung eine ganz besondere Zeit. Und in dieser Morgendämmerung packt die Jünger entsetzliche Angst. Sie bekommen Panik, denn sie sehen ein Gespenst. Jesus kommt auf dem Wasser zu ihnen und sie schreien vor Panik, denn das kann man gut nachvollziehen, ne? Wenn da jemand mitten in der Nacht praktisch auf dem Wasser kommt. Ich glaube nicht, dass unsere persönliche Glaubenszeiten immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Die Jünger erleben hier eine Zeit, die geprägt ist von Angst, Zweifel und Not. Auch das gehört zu unserem persönlichen Glaubensweg dazu. Aber solche Zeiten der Krise öffnen einen persönlichen Glaubenswachsschub, wie bei Petrus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man die Geschichte, und die Geschichte ist total bekannt, wenn man sich da Petrus anschaut, ich komme nicht drum herum, Petrus zu bewundern. Er macht etwas, was physikalisch überhaupt keinen Sinn macht. Er will nämlich auch auf dem Wasser gehen. Aber das geht eigentlich gar nicht. Und er macht es nicht aus einer Emotion heraus oder aus seiner Überlegung heraus, sondern er fragt Jesus um Erlaubnis, ob er das machen kann. Und er wartet auch auf diese Erlaubnis. Er vertraut sozusagen und gehorcht Jesus, dass das möglich ist. Vertrauen und Gehorchen, 2 ganz, ganz wichtige Schlüssel. Und dann passiert etwas total Menschliches. In seiner größten geistlichen Minute, so stelle ich mir das zumindest vor, oder so würde ich mir das vorstellen, wenn ich plötzlich aus dem Boot steigen würde und merke, ich kann auf dem Wasser gehen aus dem Glauben heraus. Genau in diesem krassesten Moment, den Petrus da erlebt, passiert etwas total Menschliches. Er beginnt zu zweifeln. Er beginnt zu zweifeln nicht an Jesus, sondern an den Umständen um ihn herum. Eigentlich komisch, oder? Ich wäre, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, aus dem Boot zu steigen. Aber ich glaube, das zeichnet Petrus und seinen Glauben aus. Petrus glaubt und das ist es, was er eben auch erlebt. Petrus erlebt die Zweifel als grundlegendes Merkmal der christlichen Existenz. Und dann macht Petrus etwas, was extrem wichtig ist und für den persönlichen Glauben, glaube ich, auch extrem wichtig ist. Er erinnert sich an den Psalm 69, Vers 2. Da steht nämlich, Herr, hilf mir. Es ist eine Bibelstelle. Das waren die Worte, die Petrus total vertraut waren. Und es war ihm zutiefst vertraut, weil er das von Anfang an in der Sonntagsschule oder Sabbatschule oder welche Schule auch immer, er von Anfang an gelernt hat. Und zwar auswendig gelernt hat. Klaus Teschner, ein ehemaliger Kirchenrat im Rheinland und der Vorsitzende von Johanneum, hat uns immer ermutigt zu sagen, er hat uns ermutigt und gesagt, hey, lern Bibelstellen auswendig. Und er lebte das auch irgendwie vor. Wenn er gepredigt hat, hat er die Bibelstelle nicht vorgelesen aus der Bibel, sondern er hat sie auswendig vorgetragen. Und er hat gesagt, es gibt die Zeiten in deinem Leben, da hast du keine Bibel zur Hand. Und es ist extrem gut und wichtig, wenn du in solchen Krisenzeiten auf das bauen kannst, was Halt gibt, das Wort Gottes. Und es ist extrem cool und wichtig, wenn du dann eben auch Bibelstellen auswendig weißt. Ich habe das damals irgendwie so ein bisschen belächelt oder sowas und dachte, ja, das ist okay, aber sowas. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, es ist super genial, dass wir das auch machen und auch der nächsten Generation irgendwie in die Wiege geben. Wir haben zur Corona-Zeit eine neue Jungschar gegründet, digital, aber immerhin eine neue Jungschar gegründet und zwar mit dem Schwerpunkt genau, Kinder stärker in biblischen Geschichten zu unterrichten. Wir haben auf der einen Seite eine Jungschar, da ist der Schwerpunkt High Life und eine biblische Geschichte. Okay, aber ich würde sagen, das Größere ist High Life. Und wir haben gesagt, es ist total wichtig, dass wir Kindern schon das Wort Gottes mitgeben. Und zwar in der Intensität oder auch in der Fülle. Und wir erreichen dadurch nicht die Zahlen, die wir bei der anderen Jungschar erreichen. Das ist nur eine Handvoll Kinder, die wir da erreichen. Aber die Kinder sind total motiviert und wollen eben biblische Geschichten stärker oder mehr eben eintauchen. Und da merken wir, wie cool das ist. Wir werden in unserem persönlichen Glauben auch immer wieder Zweifel erleben, so wie Petrus. Und Jesus hält diese Zweifel im wahrsten Sinne des Wortes aus und er hält diese Zweifel in dieser Zeit an uns fest. Er hält uns in dieser Zeit fest. Das zu erleben, ist eine zutiefst geistliche Erfahrung. Die Jünger sind so bewegt von diesem Moment, das zu erleben, dass sie gar nicht anders können, als darauf zu reagieren. Und sie reagieren darauf, indem sie ein Glaubensbekenntnis sprechen. Als Jesus in das Boot steigt, sagen sie, du bist wahrlich der Sohn Gottes. Und dann erleben sie ein weiteres Wunder. Der Sturm legt sich. Krass intensiv, oder? Man möchte fast diese Situation irgendwie festhalten, konservieren, inhalieren, ja, irgendwie speichern für sich. Aber schon am nächsten Tag stürzen sich die Jünger und Jesus in Genezareth in die Menschenmenge, die zu Jesus kommen, damit er sie eben heilt. Damit endet das 14. Kapitel mit dieser Geschichte. Von der Einsamkeit, von einem Berg und einem Seeerlebnis hin wieder in die Gemeinschaft mit anderen oder mit anderen eben im Glauben unterwegs zu sein. Die Jünger sollen das, was sie erlebt haben, persönlich auch für sich erlebt haben, nicht für sich persönlich behalten, sondern sie sollen es mit anderen wieder teilen. Und somit bin ich wieder beim Hotdog angekommen. Gemeinsam glauben und persönlich glauben gehören ganz eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Und es geht darum, diese richtige Balance zu finden, wie Joni in der Anmoderation eben erzählt hat. Und für mich bedeutet es eben, auf diese Highlights zu setzen, so mit anderen Leuten unterwegs zu sein im Glauben, als Mitarbeitergemeinschaft, so bewusst diese Highlights im Jahr zu setzen und damit unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite aber auch so diese persönlichen Zugänge zu Gott für sich zu identifizieren, zu leben. Und diese Erfahrung, diese Herausforderung eben auch anzunehmen. In dieser Bergzeiten, aber auch in diesen Seezeiten unseres Lebens. Amen. Ich möchte zum Schluss euch jetzt nochmal in Kleingruppen, oder der Olli macht es, euch nochmal in Kleingruppen zu schicken. Und zwar mit zwei anderen Fragen nochmal. Und zwar erstens, hast du deinen persönlichen Zugang für dich schon entdeckt? Und wie lebst du ihn? Also das, was ich so mit persönlichen Zugang zu Gott eben auch geschildert habe. Und die zweite Frage, was waren deine stürmischen Seezeiten in deinem Leben und was hat dir im Glauben Halt gegeben in diesen Zeiten? Diese zwei Fragen nochmal in Kleingruppe dürft ihr erörtern. Viel Spaß dabei.